herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute schauen wir uns gemeinsam an, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für deutsche Unternehmen gibt, die neue Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern erschließen wollen. Das Angebot gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist in dieser Hinsicht nämlich sehr vielfältig. Es gibt Beratung, Förderung, Finanzierung und vieles mehr, was den meisten Unternehmen aber häufig gar nicht bewusst ist. Und deshalb haben wir uns heute Bianca Untied und Frank Nordmann als Gäste geladen. Frau Untied ist Business Scout bei den Industrie- und Handelskammern in Bremen und Niedersachsen. Und Herr Nordmann ist für den Hidden Champion Grimme Landmaschinen tätig und kennt die Entwicklungszusammenarbeit aus der Praxis. Los geht's! Hallo Frau Untied, hallo Herr Nordmann, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen hier in Bremen, strahlender Sonnenschein. Wir sitzen in der Handelskammer in Bremen und sprechen heute über das interessante Thema, wie man als deutscher Mittelständler in Entwicklungs- und Schwellenländern erfolgreich sein kann und wie man da vor allem nicht auf weiter Flur alleine ist, sondern welche Hilfe man sich da zur Seite holen kann. Herr Nordmann, Sie sind tätig für Grimme Landmaschinen. Die würde ich mal so als die klassischen Hidden Champions des deutschen Mittelstandes beschreiben. 1861 gegründet, Kartoffel, Landmaschinen, Hidden Champion, Weltmarktführer, genau in dem Bereich. Gib uns mal ein bisschen so den Background zu dem Unternehmen Grimme.
Ja, 1861 wir oder die Familie Grimme angefangen, als Schmiede in Damme zu arbeiten, so wie das halt in der deutschen Landtechnik oftmals so ist, dass man als Schmiede im Landwirtschaftsbereich angefangen ist. Nach dem Krieg ist man angefangen, sich zu spezialisieren auf landwirtschaftliche Geräte. Man hat landwirtschaftliche Geräte gebaut und in den Ende der 50er Jahren ist man dann auf die Fokussierung Kartoffel gekommen, hat die ersten vollautomatischen Kartoffelvollernter gebaut. Und der Rest ist Geschichte. Es hat sich weiterentwickelt. Man ist 66 Marktführer in Deutschland geworden und hat sich dann ständig weiterentwickelt. Eines der ersten Exportländer waren natürlich die europäischen Länder wie Niederlande, Frankreich, England, wo man sich in den Anfang der 70er Jahre sehr stark etabliert hat. Und hat dann natürlich auch Richtung Amerika, aber auch Länder wie Japan dann mit unseren Maschinen Maschinen dorthin verkauft. Und der Fall der Mauer hat natürlich dann Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre nochmal einen Schub in Richtung Osteuropa und auch Ex-GUS-Länder gegeben. Und auch Mitte der 90er Jahre hat man sich dann hat man die ersten Schritte nach Afrika gewagt, um letztendlich heute in 120 Ländern der Welt tätig zu sein.
Ja, Kartoffelernte, ist das Big Business? Ist das ein expandierendes, großes Geschäft, was im Ausland auch noch wächst?
Ja, weltweit der Kartoffelmarkt wächst weltweit, die Weltbevölkerung wächst und gerade durch die Urbanisierung wird die Kartoffelverarbeitung oder expandiert die Kartoffelverarbeitung sehr, sehr doll. Deswegen ist es auch ist die Kartoffel und nicht nur die Kartoffel, auch Gemüse, das wir ja auch, wofür wir auch Maschinen herstellen, ist ein expandierender Markt. Bei der Kartoffel ist es die Verarbeitung der Kartoffel. Im Gemüsebereich ist es eher die Mechanisierung, die im Fokus steht, die heute noch nicht so weit entwickelt ist in vielen Ländern, aber durch Arbeitskräftemangel immer mehr in den Fokus gerät.
Okay, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, vor allem auch auf die Expansion in diese Entwicklungs- und Schwellenländer. Frau Untied, Sie sind Business Scout. Ihrer Aufgaben ist, Leute und Unternehmen wie Grimme und Herrn Nordmann dabei zu begleiten, dabei zu beraten, in Entwicklungs- und Schwellenländern zu expandieren und dort erfolgreich zu sein. Wie beschreibt man die Rolle eines Business Scouts eigentlich? Was machen Sie tagtäglich?
Also ich bin eine von rund 75 Business Scouts. Das Business Scouts for Development Programm wird umgesetzt von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Ja. Und das Ganze erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Das sind lange Titel.
Viele Abkürzungen heute im gesamten Gespräch. Genau. Wir brauchen so ein Glossar, wo man nachher nachlesen kann, was BMZ, GEZ und so weiter.
Nein, genau, das könnte man noch anfügen auf jeden Fall. Und wir sind, wie gesagt, 75 weltweit, in Deutschland ungefähr 30 Business Scouts, im Ausland 35 ungefähr. In Deutschland sind wir angesiedelt bei Industrie- und Handelskammern, bei Branchenverbänden, bei den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft oder auch bei Ländervereinen. Und im Ausland sind wir vor allem angedockt an Auslandshandelskammern oder in den Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit. Letztlich fungieren wir so an der Schnittstelle von Privatwirtschaft, Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit. Das Programm gibt es schon seit 10 Jahren und die Grundintention war, Unternehmen wie zum Beispiel Grimme über den Dschungel der Entwicklungsorganisationen und deren Förderangebote zu informieren. Daher rührt auch der Name Scout. Also wir haben in den letzten 10 Jahren auch des Öfteren unseren Namen gewechselt, aber das ist die Grundidee, Unternehmen, die Interesse haben, in einem Entwicklungs- oder Schwellenland zu investieren oder die Geschäftstätigkeit vor Ort auszubauen, zu unterstützen. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch die Entwicklungszusammenarbeit ein Ansprechpartner sein kann für Unternehmen, die eben expandieren wollen. Es gibt die Auslandshandelskammern, es gibt die Botschaften vor Ort, aber halt auch in vielen Ländern, gerade in schwierigeren Ländern Lateinamerikas, Afrikas, Südostasiens eben auch Programme der Entwicklungszusammenarbeit. Da lohnt sich auf jeden Fall auch als Unternehmen einen Blick drauf zu werfen.
Ja, wie hat sich das Programm im Laufe der Jahre verändert und wie hat sich es weiterentwickelt? Sagen Sie, jetzt seit 10 Jahren existiert dieses Programm. Gab es da grundlegende Änderungen seit dem Start oder ist es nach wie vor sozusagen dasselbe Programm?
Es gab vor 10 Jahren waren das 3 Programme. Ich hatte es ja erwähnt, dass es eine Inlandskomponente gibt und eine Auslandskomponente. Die hatten dann, das waren getrennte Programme, die aber in Form von einem globalen Kooperationsnetzwerk quasi zusammengearbeitet haben. Und man wollte das Programm ein bisschen verschlanken, konsolidieren und hat es deshalb zusammen oder hat diese Programme zusammengeführt. Von der Grundintention ist es dasselbe gewesen. Und ich finde immer, dass wir so ein Beispiel auf operativer Ebene sein können, wie Politikkohärenz auch funktionieren kann zwischen Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ja in Deutschland was Besonderes, dass wir diese Trennung haben zwischen Außenwirtschaftsförderung, Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Und letztlich ist das im Prinzip ein Programm, das versucht, diese verschiedenen Welten auch zu kombinieren.
Ja, und das funktioniert ganz gut, sagen Sie?
Ich würde sagen, ja.
Ja, sehr schön. Wie werden die Unternehmen auf Sie aufmerksam? Gehen Sie auf die Unternehmen zu, warten Sie, bis Unternehmen auf Sie zukommen? Wie ist normalerweise diese Kontaktaufnahme?
Also wir sind ja in den Strukturen der verfassten Wirtschaft, also in meinem Fall halt bei den Industrie- und Handelskammern in Bremen und Niedersachsen. Und dadurch haben wir natürlich den Zugang zu Unternehmen, den wir ansonsten gar nicht hätten. Deshalb ist auch die Zusammenarbeit mit den Strukturen für uns sehr wichtig. Ja. Und wie werden Unternehmen auf uns aufmerksam? Da gibt es unterschiedliche Kanäle. Also wir bieten Beratungen an, individuelle Beratungen, telefonisch, digital, gerade während der Corona-Pandemie, aber auch sehr gerne im Unternehmen vor Ort. Das passiert dann auch oft zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen aus den Kammern, sodass wir im Prinzip das Dienstleistungsangebot der Kammern erweitert haben, ja, und die Beratung erfolgt dann oft im Tandem mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus der Kammer, die dann zu den Instrumenten der Außenwirtschaft beraten können und ich eben zu den Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit. Oder wir bieten Veranstaltungen an, die wir gemeinsam konzipieren, auch mit unseren Partnerinstitutionen, also mit den Kammern, zu Themen, die für uns relevant sind, also für die Entwicklungszusammenarbeit, aber auch für Unternehmen. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel Veranstaltungen zum Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Der Klassiker, ja.
Der Klassiker, genau. Oder zum Thema Ausschreibung oder Fachkräfteprogramme, die es auch in der Entwicklungszusammenarbeit gibt. Oder auch über die Förderangebote, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Daher kennen Herr Nordmann und ich uns auch schon recht lange.
Ja. Was für Unternehmen nehmen typischerweise diesen Dienst in Anspruch? Sind das auch ganz große Unternehmen? Sind es ganz, ganz kleine? Ist es in der Mitte? Wo ist so der Golden Sweet Spot? Oder geht es wirklich über alle Unternehmensbranchen und Größen hinweg?
Es geht theoretisch über alle Größen hinweg, wobei die Zielsetzung von dem Programm vor 10 Jahren war, gerade kleinere und mittelständische Unternehmen zu informieren. Die ganz Großen, die kennen meistens die Angebote. Die haben auch große Abteilungen, die sich mit den Themen dann auseinandersetzen können. Aber gerade kleinere und mittelständische Unternehmen sind die Angebote eben nicht so bekannt.
Mhm. Herr Neumann, wann war das letzte Mal, als Sie wirklich einen Markt in einem Entwicklungsland oder einem Schwellenland wirklich von Grund auf neu angegangen sind?
Das ist ein kontinuierlicher Prozess an sich seit Mitte der 90er Jahren, wo wir wirklich uns auf neue Märkte konzentriert haben. Natürlich war in den 90er Jahren Osteuropa und die Ex-Sowjetunion oder die Staaten, Nachfolgestaaten der Ex-Sowjetunion, sehr starker Fokus, den wir auch in den Fokus genommen haben. Aber auch in den 90er Jahren fing es an, dass sich die afrikanischen Länder weiterentwickelt haben, und das ist bis heute ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind heute in 12 Ländern tätig in Afrika. Wie Sie wissen, haben wir 54 Länder in Afrika, oder 55 sind es, glaube ich, sogar. Und natürlich ist nicht jedes Land für die Kartoffel oder für die Landtechnik, die wir anbieten, grundsätzlich interessant, aber die Länder entwickeln sich weiter, die Bevölkerung wächst stark in Afrika, und Urbanisierung ist stark, daher ist der Bedarf an Lebensmitteln sehr hoch, und diese Lebensmittel können nicht alle importiert werden, müssen auch vor Ort produziert werden, und das ist natürlich ein Fokus, der auch in den nächsten Jahren für uns wichtig ist, und zu sehen, wo können wir dort Märkte weiterentwickeln und wo können wir unsere Produkte in den Markt reinbringen, um Mechanisierung voranzutreiben. Ne?
Mhm. Dann lass uns mal ein fiktives Beispiel nehmen von diesen 12 Ländern, die in Afrika sind. Die sind jetzt durch, da sind sie etabliert, da haben sie wahrscheinlich schon Erfolg. Aber gibt es ein weiteres Land in Afrika, was theoretisch in Frage kommen würde, was man sich exemplarisch mal für ein Beispiel anschauen könnte?
Naja, vielleicht gebe ich einfach das Beispiel Kenia und Tansania. Das sind auch relativ neue Länder, und in diesen beiden Ländern machen wir im Moment ein Develop-Programm, das wir zusammen entwickelt haben, auch mit dem BMZ und mit der DEG zusammen, die dieses Projekt kofinanziert. Und da geht es um Maschinenleasing, wo wir mit einem lokalen Partner Maschinen in den Markt reingebracht haben und dieser lokale Partner diese Maschinen dann letztendlich an die Landwirte vermietet oder als Lohnunternehmer diese Maschinen für die Landwirte auf deren Flächen betreibt.
Ja, Frau Ontit, ist das typisch, dass man so anfängt, dass man sich sozusagen einen kleinen Teilbereich Leasing von Landmaschinen in so einem Land rausnimmt, um so in die Zusammenarbeit zu kommen? Oder besteht ihr Anspruch, eine allumfassendere Beratung und Hilfestellung bei einer Marktbegehung zu leisten?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Hm. Letztlich ist dieses Beispiel ja schon ein recht fortgeschrittenes Projekt gewesen. Also Sie kannten ja den Markt schon, ne? Also die Beratung, die wir so anbieten, die ist sehr, sehr individuell und orientiert sich da nach der Nachfrage des Unternehmens. Und manche haben in der Tat schon eine Projektidee, so wie Herr Nordmann das gerade geschildert hat, dann kann man ein Förderprogramm in Anspruch nehmen. Andere haben ganz andere Fragestellungen. Die möchten erstmal sich grundsätzlich über den Kartoffelmarkt, sage ich jetzt mal, in einem Land informieren oder andere Marktinformationen haben. Mhm. Das wäre beispielsweise auch ein Unterstützungsangebot, das Business Scouts Programm, Marktinformationen zu vermitteln oder auch die geeigneten Geschäftspartner vor Ort zu finden. Und das, was Herr Nordmann geschildert hat, das ist ja dann schon, dass man eine konkrete Projektidee hat und dafür eine Förderung beantragt hat über das Develop-Programm.
Ja, okay, dann lassen Sie doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ein fiktives Beispiel: Ein Unternehmen kommt zu Ihnen und will in einem ähnlichen Land in Afrika zum ersten Mal Fuß fassen. Wie geht man vor? Was für eine Art von Bewertung muss ich als Unternehmen vornehmen, um meinen Erfolg, meine Erfolgsaussichten zu steigern? Und wie kann ich mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um da wirklich gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das meiste rauszuholen?
Also viele Unternehmen informieren sich natürlich im Vorfeld, ne, über die Märkte. Und das ist ja natürlich der erste Schritt. Wer in einem Markt erfolgreich sein möchte in einem Land, muss den Markt kennen. Und
ja, heißt das mit anderen Worten auch, dass dann sozusagen der Startschuss schon gefallen ist, dass Unternehmen zu Ihnen kommen, wenn sie schon genau wissen, in einen Markt zu expandieren? Oder ist es teilweise auch ein Schritt vorher, wo diese Marktanalyse oder dieser Startschuss noch nicht gefallen ist.
Genau, also es beides. Kann beides sein, dass wirklich Unternehmen noch überhaupt nicht an den Markt Namibia oder Kambodscha oder Kenia gedacht haben, wir über die Technologien und Produkte, die sie anbieten, dieses Unternehmen darauf aufmerksam machen, dass diese Länder ja vielleicht auch interessante Märkte sein können. Wir arbeiten aber auch eng zusammen mit Germany Trade and Invest, das ist eine Wirtschaftsagentur, Wirtschaftsförderagentur der Bundesregierung, die Informationen bereitstellt. Genau, GTAI. Und mit denen haben wir beispielsweise gerade für unbekanntere Märkte auch Marktführer erstellt. Wie sehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem Land aus, wie Kambodscha, wie Namibia oder Tansania? Welche Organisationen sind wichtig, wenn ich denn dort zum Beispiel meine Geschäftstätigkeit ausweiten möchte? Wie sieht die Energieversorgung aus? In welchen Sektoren gibt es Potenziale? Nicht in allen Ländern Afrikas wird es Potenzial für den Kartoffelanbau geben beispielsweise oder für eine Mechanisierung. Das sind ja unterschiedliche Fragestellungen. Diese Marktführer sollen im Prinzip deutschen Unternehmen, die sich jetzt für neue Märkte interessieren, aber noch nicht so eine ganz klare Vorstellung haben, eine erste Orientierung bieten. Und ich hatte es eingangs gesagt, dass wir ja so im Prinzip so über so ein globales Netzwerk verfügen. Und letztlich ist auch immer die Möglichkeit, dass wir dann Unternehmen vernetzen, dass wir gemeinsame Informationsveranstaltungen auch anbieten mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Ausland sind, um über die Geschäftspotenziale, aber auch Risiken, ne, zu informieren. Ja. Also ja. Herr Nordmann und ich, ich war vor meiner Tätigkeit hier in Kambodscha tätig, uns über den kambodschanischen Markt ausgetauscht. Und es hat sich dann letztlich ja auch gezeigt, dass Kambodscha vielleicht nicht so der ganz geeignete Markt ist für grimme Landmaschinentechnik. Also es gibt da unterschiedliche Ansatzpunkte. Und ich glaube, wir profitieren da einfach sehr stark von unserem globalen Netzwerk.
Wie lange dauern normalerweise diese Projekte? Sind das kurze, abgeschlossene Projekte oder sind das eine jahrelange Beziehung? Oder wie darf ich mir so ein konkretes Projekt vorstellen?
Also wir können ja gerne gleich nochmal über das Develop-Programm, das Förderprogramm im Detail sprechen. Die Projekte laufen normalerweise so 2 bis 3 Jahre. Also es sind schon mittelfristig angelegte Förderprojekte. Es geht dann nicht um eine kurzfristige Förderung des Exportgeschäfts, sondern es geht um eher langfristige Vision, die ein Unternehmen auch hat, in einem Land zu investieren oder seine Geschäftstätigkeit auszubauen.
Das klingt sehr aufwendig. Wie viele von solchen Projekten betreuen Sie als einzelner Scout? Klar, Sie haben Kollegen, aber aus dem Raum Bremen und Niedersachsen?
Das Develop-Programm gibt es schon seit über 20 Jahren. Also es ist schon ein sehr etabliertes Förderprogramm. Es gibt über 1000 Projekte, die umgesetzt wurden in diesen 23 Jahren, seitdem es existiert. Und jetzt im Moment im Bundesland Bremen, Niedersachsen kann ich Ihnen keine genaue Zahl nennen. In Kambodscha habe ich 2 Unternehmen aus Bayern allerdings nach Kambodscha begleitet. Und nicht für alle Unternehmen ist, das muss ich ganz offen sein, ist diese Antragstellung auch immer sehr einfach. Aber ich glaube, da kann Herr Nordmann wahrscheinlich auch nochmal aus der Erfahrung berichten. Aber viele, gerade kleinere oder mittelständische Unternehmen, kennen zum einen diese Angebote gar nicht, scheuen sich vielleicht auch so ein bisschen vor der Antragstellung. Und es sind öffentliche Gelder, also es ist schon ein gewisses administratives Prozedere auch dahinter. Ja, das ist nicht irgendwie eine Seite ausfüllen und man bekommt einen Zuschuss, sondern es ist schon ein bisschen aufwendigerer Prozess.
Ja, Herr Nordmann, fühlen Sie sich als Vertreter eines Unternehmens gut abgeholt, gut aufgehoben, gut betreut? Oder gibt es auch Dinge, die Sie noch wünschen würden, wie man sowas noch besser machen kann? Wie wird es eigentlich auch von Ihren Kollegen in anderen Unternehmen aufgenommen, diese Art von Hilfestellung?
Also ich möchte noch einmal kurz zurückkommen, was Frau Untiet gesagt hat. Grundsätzlich gibt es für Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, 3 Tools, sage ich mal, die ich gerne erwähnen möchte, damit man auch ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegt, wie sowas funktioniert. Zum einen ist es halt einmal der EZ-Scout selber, wie Frau Untiet, und ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung, wie wir auch angefangen sind, dass man erstmal sich von den EZ-Scouts informieren lässt, was gibt es überhaupt für Tools, was gibt es wie das Develop-Programm, was gibt es für Finanzierungsmöglichkeiten, welche Informationen kann man bekommen, welche Hilfestellung gibt es. Das ist mal der erste Schritt, weil es gibt verschiedene Tools, die man anwenden kann als Unternehmen, als Hilfestellung, wenn man in den Markt reingeht. Aber die muss man natürlich auch erstmal kennen. Das ist mal der erste Schritt. Und dann gibt es als zweites natürlich die Veranstaltungen, wie Frau Untied auch erwähnt hat, einmal diese Veranstaltung, wo man auch einmal deutsche Unternehmen einlädt, Privatunternehmen oder auch EZ-Scouts oder Projektleiter aus der GZ zum Beispiel, die verschiedene Projekte in solchen Ländern machen, aber auch dann lokale Leute aus den Ländern, um halt auch Kontakte zu knüpfen, weil das ist das Schwierigste letztendlich, dass man vor Ort eine Infrastruktur findet, aufbaut, dass man die richtigen Partner hat. Das ist immer eines der größten Herausforderungen. Als drittes gibt es natürlich die Außenhandelskammern, die in vielen Ländern vor Ort sind, die gerade, und das wäre dann der dritte Punkt, die gerade bei diesem Finden von lokalen Partnern unterstützen können. Mhm. Weil das ist, da scheuen sich die meisten Leute oder die meisten Unternehmen dann auch vor, weil sie sagen, ja, ich fliege da jetzt hin nach Tansania oder nach Nigeria und was mache ich denn da? Ja gut, man wird vielleicht dann noch von der Botschaft organisiert abgeholt und zu bestimmten Plätzen oder Unternehmen hingebracht, aber dann steht man da und was sind dann die nächsten Schritte? Das muss halt gut vorbereitet sein und wenn man dort einen lokalen Partner hat, wie die Außenhandelskammer, die dort unterstützen kann und sagen kann, okay, hier sind schon 5 Unternehmen, die so etwas machen, guckt da doch mal rein, wie das geht. Oder dass man sagt, ich habe hier ein Unternehmen, jetzt auf Grimme bezogen, die Kartoffeln verarbeiten für den lokalen Markt, sprecht doch mal mit denen, vielleicht könnt ihr was zusammen machen oder dort gibt es Anknüpfungspunkte, Synergien, wie man zusammenarbeiten kann und wie man die Landwirte lokal mit den Verarbeitern über die Mechanisierung zusammenbringen kann. Das sind so die drei Punkte. Das sind so die drei Punkte, die man dort beachten muss. Und dann kann man auch überlegen, ist das etwas, was für mich interessant ist? Gibt es da eine Nachhaltigkeit, dass man wirklich auf dem ersten Projekt aufbauen kann und dann auch langfristiges Business dann in dem Land erzielen kann?
Also nochmal zurückkommen zu der Ausgangsfrage. Sie fühlen sich gut abgeholt als Unternehmer oder als Vertreter eines Unternehmens mit dem Programm?
Ja, absolut. Man kann natürlich dort viel im Vorfeld abpuffern und viele Fragestellungen, viele Unregelmäßigkeiten oder Fragen, die man hat zu dem Land oder auch, dass man sagt, was passiert in dem Land, was ist da los und wie weit ist das Land auch entwickelt? Weil, wie Frau Untied auch gesagt hat, in Kambodscha sind die Lebensverhältnisse und die Infrastruktur anders als in Tansania oder in Sambia oder wie auch immer. Jedes Land ist wieder in sich auch unterschiedlich und deswegen ist es gut, wenn man dort diese Informationen kriegt. Und wie gesagt, mit Frau Untied zum Beispiel arbeiten wir schon seit, ich glaube, 15 Jahren zusammen oder 12 Jahren, ich weiß nicht, wie viel es ist genau. Aber wenn wir eine Fragestellung haben, hat sie immer ein offenes Ohr und unterstützt immer. Also von der Seite aus ist so ein EZ-Scout wirklich, wie wir sagen, Gold wert.
Ja. Also hier haben wir mit Grimme jemanden, der es wirklich verstanden hat. Aber die Unternehmen, die heutzutage noch nicht diesen Dienst nutzen, ihr Aufgabenspektrum, ihr Hilfestellungsspektrum in Anspruch nehmen, liegt es immer nur daran, dass die Firmen davon nicht wissen oder gibt es auch gewisse Vorurteile? Und wie könnte man diese Vorurteile abbauen gegenüber dieser Art von Zusammenarbeit? Was sind so typische Vorurteile, mit denen Sie zu kämpfen haben, wenn Sie mit Unternehmen sprechen?
Zum einen erstmal, Herr Nordmann hatte öfter EZ-Scout jetzt genannt. Das war unser vorheriger Name. Jetzt heißen wir ja Business Scouts. Ich hatte ja erwähnt, dass das Programm sich in den letzten 10 Jahren so ein bisschen verändert hat und auch seinen Namen verändert hat. EZ-Scout hießen wir deshalb. EZ ist die Abkürzung für Entwicklungszusammenarbeit.
Okay.
Für
ihr Business Scout ist wesentlich catchier. Also von daher ist es eine gute Namenswahl, eine gute Verbesserung.
Natürlich gibt es Vorbehalte und ich würde auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass es für alle Unternehmen passt. Aber wie ich eingangs gesagt habe, die Entwicklungszusammenarbeit kann eine zusätzliche Ansprechstruktur sein für Unternehmen. Vorbehalte gibt es, dass die Entwicklungszusammenarbeit wirtschaftsfern ist. Oft reden wird auch das Wort Entwicklungshilfe benutzt, was ja eigentlich gar nicht mehr unsere Grundlogik ist. Es heißt ja auch Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es ist nicht das Entwicklungshilfeministerium. Und ich glaube, dass es da in der Vergangenheit vor allem viele Vorbehalte gab, vielleicht teilweise auch noch gibt. Manchen Unternehmen ist es auch zu kompliziert. Die können das vielleicht auch selber alles stemmen.
Was in sich ein Widerspruch ist. Weil es so kompliziert ist, müsste man eigentlich jemanden dabei haben, der einen Scout, der sozusagen als Pfadfinder durch dieses Dickicht von unübersichtlichen Programmen und so weiter.
Ja, aber größere leitet. Unternehmen haben ja auch ihre entsprechenden Abteilungen dafür, die Angebote zu sondieren.
Was sind denn so Erfolgskriterien? Ich meine, du hast wahrscheinlich einiges an Projekten und Partnerschaften erlebt, die erfolgreich waren. Es gibt sicherlich auch einige, die nicht so erfolgreich waren. Lass dich das zusammenfassen, was die Erfolgsfaktoren sind?
Also das langfristige Engagement ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Erfolgskriterium. Und man muss sich mit dem Markt vorher auseinandersetzen. Wie Herr Nordmann auch gesagt hat, man muss den Markt kennen, man muss die richtigen Geschäftspartner vor Ort finden und man muss das Interesse an einem langfristigen Geschäft haben. Das ist auch die Grundlogik bei dem Develop-Programm. Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil das bekannteste und ich glaube auch das griffigste Förderprogramm ist für Unternehmen. Unternehmen können da einen Zuschuss bekommen, also eine finanzielle oder eine fachliche Unterstützung, entweder von der DEG, das hat Herr Nordmann gesagt, das ist die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft als Tochter der KfW-Bankengruppe, oder auch bei der GIZ können Anträge eingereicht werden. Und über dieses Förderprogramm können Unternehmen eben fachliche oder finanzielle Unterstützung bekommen, wobei sie einen Eigenbeitrag leisten müssen von mindestens 50%. Mhm. Dieses Programm richtet sich vor allem an bereits etablierte Unternehmen und die Spannbreite ist sehr, sehr groß, was die Sektoren angeht. Es kann um die Verbesserung von Anbaumethoden gehen, es kann um Mechanisierung gehen, es kann um die Verbesserung von Umwelt- und Sozialstandards gehen oder die Einhaltung von Standards im Bereich Lebensmittelsicherheit. Es kann um Energieeffizienz gehen. Also es gibt da eine ganz breite Spannbreite an Projektbeispielen. Dieses Förderprogramm ist auch für alle Sektoren offen, bewusst für alle Sektoren offen. Also es gibt da nicht eine sektorale Schwerpunktsetzung. Aber Grundvoraussetzung ist, dass das Unternehmen ein langfristiges betriebswirtschaftliches Interesse beispielsweise in Kenia oder Tansania hat.
Aber es kann nicht nur ein rein wirtschaftliches Interesse sein. Das klang eben so, als wenn das Programme sind, die alle so eine Art Gemeinwohl verfolgen.
Naja, es werden keine kurzfristigen Fördermaßnahmen unterstützt. Also jetzt beispielsweise das reine Exportgeschäft von einer Maschine würde nicht unterstützt. Und es werden auch keine Wohltätigkeitsprogramme unterstützt. Es muss halt ein betriebswirtschaftliches Interesse vorliegen, gleichzeitig aber auch so entwicklungspolitische Zielsetzungen wie Verbesserung der Standards oder Erhöhung der Einkommen geben, um solche Projekte zu fördern.
Und wie schwierig ist es, daran zu kommen und was für eine Hilfestellung geben Sie da?
Wir unterstützen bei der Projektantragstellung und versuchen halt auch im Vorfeld die geeigneten Partner zu finden vor Ort, wenn es notwendig ist. Ich hatte es gesagt, dass man den Projektantrag entweder bei der DEG oder bei der GIZ einreichen kann. Und bei der DEG empfiehlt sich eine Bewerbung, wenn man bereits vor Ort auch Strukturen hat, wie das bei Grimme der Fall ist. Wenn man allerdings eher die Strukturen der GIZ vor Ort nutzen möchte, weil man selbst nicht vor Ort ist, dann empfiehlt sich eher eine Bewerbung bei der GIZ. Ich kann auch gerne noch mal ein Beispiel geben aus Kambodscha.
Ja, sehr gerne. Beispiel ist immer gut.
Weil es auch ein schönes Beispiel ist, wie wir Scouts im Inland bei Industrie- und Handelskammern und im Ausland zusammenarbeiten. Als ich in Kambodscha war, habe ich mit meinem Business-Scout-Kollegen aus Bayern zusammengearbeitet und er hat ein bayerisches Unternehmen, das Ölpressen herstellt, auf den kambodschanischen Markt aufmerksam gemacht. Dann hatten wir mehrere Beratungsgespräche mit dem Unternehmen. Dieses Unternehmen aus Bayern produziert Ölpressen, die genutzt werden können, um hochwertige Pflanzenöle herzustellen, die dann in der Ernährungsindustrie oder in der Kosmetikindustrie genutzt werden können. Kambodscha war für dieses Unternehmen total neuer Markt, Südostasien generell. Auf dem afrikanischen Kontinent hatten sie schon Erfahrung, aber in Südostasien eben noch nicht. Und gleichzeitig gibt es ein Programm der GIZ, das gerade versucht, landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten in Kambodscha zu fördern. Und wir haben die beiden Akteure, also das Unternehmen aus Bayern und das Programm der GIZ, vor Ort zusammengebracht. Und Ölpressen werden nun genutzt in Kambodscha, um exemplarisch darzustellen, wie man aus landwirtschaftlichen Nischenprodukten eben hochwertige Pflanzenöle herstellen kann. Also zum Beispiel aus Mangokernen Mangobutter oder aus Sesamsamen hochwertiges Sesamöl. Und gleichzeitig erfolgt auch eine Zusammenarbeit mit der Berufsschule vor Ort, damit das Wissen auch langfristig vermittelt wird zur Herstellung von Pflanzenölen. Das gibt es in Kambodscha bisher noch gar nicht. Mhm. Meistens werden die landwirtschaftlichen Produkte so exportiert, also unverarbeitet exportiert. Und Zielsetzung des Projektes ist, dass man langfristig dort die Kompetenzen auch und die Kapazitäten aufbaut, dass hochwertige Pflanzenöle hergestellt werden können. Damit kann man dann vielleicht auch neue Märkte bedienen, mit den hochwertigen Pflanzenölen, dadurch höhere Einkommen generieren. Und das ist so die entwicklungspolitische Logik, die dahinter steckt.
Win-win für alle.
Genau. Ja, okay. Und für das Unternehmen aus Bayern ist es eben ein Referenzbeispiel für den südostasiatischen Markt.
Ja. Jetzt haben wir sehr, sehr stark über landwirtschaftliche Produkte gesprochen, über Ölpressen und über Kartoffelerntemaschinen. Aber das Gleiche gilt auch für ein Technologieunternehmen beispielsweise aus Bremen oder aus Niedersachsen. Geben Sie da ein gutes Beispiel, wie sowas aussehen kann? Gibt es ein gutes Beispiel von einem Unternehmen, was erfolgreich mit Ihnen zusammen in einem Entwicklungs- oder Schwellenland erfolgreich wurde?
Ja, ich sage das ja, dass es sektoral übergreifend eingesetzt werden kann, dieses Develop-Programm. Und es gibt ganz viele Beispiele aus der Photovoltaikbranche zum Beispiel, dass Technologien quasi pilothaft implementiert wurden. Gerade Technologien zur dezentralen Stromversorgung beispielsweise im ländlichen Raum in Afrika oder Technologien zur dezentralen Wasseraufbereitung auch in Afrika. Meistens sind diese Projekte aber gekoppelt an eine Ausbildungskomponente, was ich eben aufgeführt habe mit der Berufsschule in Kambodscha. So ist es bei diesen Projekten auch immer so. Es geht nicht um den reinen Technologietransfer, um die Maschine, sondern es geht auch darum, dass langfristig das Wissen vermittelt wird, beispielsweise über Wasseraufbereitungsanlagen oder Photovoltaikanlagen. Das heißt, in diesen Projekten wird meistens auch mit Berufsschulen, Universitäten oder sonstigen Bildungseinrichtungen zusammengearbeitet.
Und vielleicht kurz, um da noch anzufügen, auch in dem Projekt, ich habe eben erwähnt, dass wir aktuell ein Projekt in Kenia und Tansania haben und da geht es ja um Leasing, dass wir Maschinen verleasen, aber es ist nicht damit getan, dass wir von Grimme unsere Maschinen verleasen. Es ist natürlich so, dass wir für das Projekt auch Saatgut brauchen, wir brauchen für das Projekt auch Pflanzenschutz. Wir brauchen Training, Ausbildung der Landwirte in die Mechanisierung, in das Business Case, die Vermarktung der Produkte. Das ist, Frau Untin hat es eben auch angesprochen, in der Vergangenheit, in den aus unserer Erfahrung, die ersten Projekte, die wir gemacht haben, waren zu stark isoliert, fokussiert auf ein Thema, dass man nach der Projektbeendigung dass viele Projekte dann, die wir dann gemacht haben, nicht vernünftig weitergeführt werden konnten, weil einfach die Nachhaltigkeit fehlte. Ja. Und das haben wir in den letzten Jahren dann auch geändert, dass man sich halt auch mit anderen Firmen, mit anderen Partnern zusammentut, dass man halt auch in der Wertschöpfungskette arbeiten kann. Weil das ist ganz wichtig. Ja. Sonst macht man ein Projekt, das, solange man dabei ist, erfolgreich ist, aber sobald man es den Leuten vor Ort übergibt zur Weiterführung und es einfach nicht nachhaltig geplant ist, fällt es dann zusammen. Deswegen nochmal ganz wichtig, wenn man solche Projekte macht, ob es jetzt Landwirtschaft, ob es sonst Landtechnik ist, ob es Verarbeitung ist, wenn wir dann die Kartoffeln produzieren und zertifiziertes Saatgut in diese Projekte reinbringen, erhöht sich natürlich auch der Ertrag. Und dann müssen die Kartoffeln natürlich auch vermarktet und verarbeitet werden, bis zu dem Punkt hin, dass der Verarbeiter sagt, ich brauche aber auch Maschinen dafür und ich brauche Leute dafür, die dann auch wiederum ausgebildet werden müssen. Das ist halt so eine so ein roter Faden, den man dort haben muss, woran sich dann die ganze Wertschöpfungskette dran langhangelt.
Ja, Frau Ontit, vielleicht können Sie da nochmal dran anknüpfen an diesen Gedanken, dass man ein Projekt nicht nur isoliert für ein Unternehmen oder ein Produkt oder ein kurzes Projekt betrachtet, sondern tatsächlich über die Unternehmensgrenzen hinweg und da im Prinzip auch so eine Art Superconnector zwischen den Unternehmen auch sein muss. Was gibt es da für Hilfestellungen? Wie ermöglichen Sie das, dass größer gedacht wird, nicht nur auf ein Unternehmen fokussiert, sondern idealerweise über viele Unternehmen hinweg, dass sich wirklich was Langfristiges dort in einem Entwicklungsland entwickelt?
Also die Grundidee bei dem Developer-Programm ist immer, dass sich langfristig was ändert. Das sind zwar kleinere Ansätze, es sind ja keine Multimillionen-Investitionen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ja, weil es da auch Angebote gibt. Aber oft werden diese Develop-Programme auch schon im Konsortium mit mehreren Unternehmen von vornherein geplant. Mhm. Und eine unserer Aufgaben besteht auch darin, branchenähnliche Unternehmen zusammenzuführen. Wir hatten bisher noch nicht darüber gesprochen, dass es auch quantitative Zugangskriterien gibt für dieses Developer-Programm. Also nicht jedes Unternehmen kann sich da bewerben, sondern es muss mindestens 8 Mitarbeiter haben, okay, mindestens 800.000 Jahresumsatz haben und mindestens 2 erfolgreiche Jahresabschlüsse nachweisen können. Also es richtet sich schon auch an etabliertere Unternehmen.
Damit soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen eine gewisse Standhaftigkeit hat oder eine gewisse Größe, um wirklich auch diese Langfristigkeit zu garantieren.
Genau. Und okay, ich sagte ja auch, dass das Unternehmen 50% Eigenbeitrag leisten muss. Ne? Ja. Und genau, und diese Kriterien wurden festgelegt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen zum einen über die finanziellen, aber auch über die personellen Kapazitäten verfügt, dieses Projekt, ja, dann langfristig umzusetzen.
Ja, genau. Macht Sinn.
Aber diese Netzwerkarbeit auch in Deutschland gehört auch zu einer unserer Tätigkeiten. Nicht nur Geschäftspartner vor Ort finden in einem Entwicklungs- oder Schwellenland, sondern auch schon von vornherein die Vernetzung innerhalb einer Branche zu fördern. Also da organisieren wir auch unterschiedlichste Formate, Austauschformate und versuchen, Unternehmen zusammenzubringen. Auch gerne wieder ein Beispiel, ein kleineres Unternehmen aus dem Hannoveraner Kammerbezirk ist gerade sehr interessiert am namibischen Markt im Bereich erneuerbaren Energien, aber dieses Unternehmen würde die quantitativen Kriterien, die ich eben erwähnt habe, nicht erfüllen. Und wir versuchen jetzt, dieses Start-up-Unternehmen mit seiner Technologie mit etablierteren Unternehmen hier in der Region zu vernetzen, die gegebenenfalls auch Interesse am namibischen Markt haben.
Macht Sinn.
Genau.
Und sind diese Finanzierungsmöglichkeiten, was sind das, Darlehen, sind das Zuschüsse, wie darf ich mir das, und ist es gedeckelt nach oben oder was sind da für Größenordnungen, über welche Summen reden wir hier?
Naja, wir müssen unterscheiden zwischen den Förderangeboten quasi, ne? Wir haben über das Develop-Programm gesprochen, da geht es um finanzielle oder fachliche Unterstützung zwischen 100.000 bis 2 Millionen Euro und dann reden wir über die tatsächlichen Angebote der Finanzierung, das ist nochmal was anderes. Die DEG wurde genannt. Die DEG ist ja eine Finanzierungsinstitution und sie bietet neben dem Develop-Programm auch Finanzierungen an. Also sie stellt langfristiges Kapital für Unternehmen zur Verfügung, Darlehen, Garantien, Mischfinanzierung oder auch Beteiligungen, wenn ein Unternehmen eine größere Investition in einem Land tätigen möchte. Da gerne auch ein Beispiel aus Bremen. Da gibt es ein Beispiel aus Bremen. Ein Unternehmen, das im Bekleidungssektor aktiv ist und eine Textilfabrik in Vietnam gebaut hat. Und die haben über die DEG ein Darlehen bekommen, um dort die Fabrik zu bauen. Natürlich, die DEG ist auch eine staatliche Institution. Also auch hier steht der entwicklungspolitische Mehrwert immer im Mittelpunkt. Okay. Ja, also es geht darum, Arbeitsplätze zu schaffen, Standards zu verbessern, Energieeffizienz zu verbessern, Infrastruktur aufzubauen. Das sind aber wirklich dann höhere Investitionssummen, über die wir da sprechen.
Zukünftig kommt wahrscheinlich auch noch der Aspekt hinzu, dass man versuchen will, die Lieferketten zu diversifizieren, dass wir nicht zu abhängig sind von gewissen Märkten.
Ja. Genau. Ja. Und wenn man eben auch Interesse hat an so einer Finanzierung über die DEG, hat sie eben ein sehr interessantes Angebot für Unternehmen neben dem Develop-Programm. Also wenn ich als Unternehmen erstmal darüber nachdenke, möchte ich wirklich eine größere Investition in einem Entwicklungs- oder Schwellenland tätigen, dann kann man auch von Förderprogramm der Machbarkeitsstudien profitieren. Das ist eine relativ einfache Form, eine Investition vorab nochmal zu prüfen. Also ist der Markt tatsächlich relevant? Da kann ich gerne auch wieder ein Beispiel aus der Region geben, nicht aus Bremen, aber aus Osnabrück oder aus der Nähe von Osnabrück. Ein Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie war interessiert am brasilianischen Markt, war sich aber noch nicht sicher, ob wirklich die Bedingungen existieren, jetzt wirklich in ein Multimillionen-Investment dort einzusteigen, und die haben solch eine Machbarkeitsstudie beantragt. Das ist auch wieder ein Kofinanzierungsmodell. Das heißt, das Unternehmen muss auch 50% Eigenbeitrag leisten, aber solche Studien können im Vorfeld mitfinanziert werden. Und diese Mittel kommen dann auch wieder aus dem BMZ, also aus dem Bundesentwicklungsministerium.
Und dieses Anfertigen von so einer Machbarkeitsstudie, auch dieses gesamte Beratungsprogramm, was Sie mit Ihren Scouts beispielsweise durchführen, ist das kostenfrei oder kostenpflichtig für das Unternehmen? Wie ist das eigentlich?
Naja, bei einer Machbarkeitsstudie ist es ja so, dass das Unternehmen dann auch 50% Eigenbeitrag leisten muss. Aber das Beratungsangebot ist kostenfrei.
Ja. Okay, wird finanziert von Steuergeldern.
Genau.
Okay, gibt es noch weitere Projekte? Wir haben jetzt sehr viel über das Development-Programm gesprochen.
Naja, die Finanzierung, die Machbarkeitsstudien, wenn man ein Kunde ist von der DEG, ich hatte eben das Bremer Beispiel genannt, des Bekleidungsherstellers, dann kann man auch noch sogenannte Begleitmaßnahmen auch wieder kofinanzieren lassen. Ja, wenn man vor Ort beispielsweise noch weitere Maßnahmen umsetzt zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement, zum Thema Energieeffizienz, dann können solche Maßnahmen auch wieder kofinanziert werden und gefördert werden.
Ja.
Also das sind schon die wesentlichen Programme, wenn wir über Förderung, Finanzierung reden. Das Develop-Programm, das Standardprogramm zum Thema Förderung und die Finanzierungsangebote der DEG.
Ja. Nochmal zurück zu Herrn Neumann. Wenn Sie so mit Kollegen sprechen, vielleicht aus der Branche, auch mit anderen vergleichbaren Unternehmen aus Deutschland, deutschen Mittelständlern, haben Sie das Gefühl, dass diese Art von Fördermöglichkeiten bekannt sind, dass die Unternehmen wirklich davon wissen und das auch zu schätzen wissen? Oder ist da großer Nachholbedarf, also Informationsbedarf beispielsweise? Wie nehmen Sie das wahr?
Naja, da gibt es einen Unterschied zwischen mittelständischen Unternehmen und großen Unternehmen, die dann eine eigene Abteilung dafür haben, um sich nur um diese Themen zu kümmern. Aber es gibt weiterhin viel Nachholbedarf. Aber man muss auch sagen, seit einem Jahr hat sich das auch ein Stück weit verändert. Die Firmen, viele mittelständische Firmen sprechen sehr viel über Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Diversifizierung. Und dadurch kommt natürlich gerade, wenn ich jetzt das Beispiel Landtechnik wieder nehme oder Landwirtschaft grundsätzlich, Afrika und Südamerika sehr viel mehr in den Fokus. Und auch da kommen jetzt häufiger dann die Fragen, was gibt es dort für Möglichkeiten, wie können wir in neue Länder reingehen, in denen wir noch nicht sind. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die sich sehr stark mit Europa und Nordamerika und auch mit Osteuropa, Russland in der Vergangenheit oder in den letzten 20 Jahren beschäftigt haben, die jetzt auch über den Tellerrand schauen und sagen, okay, Afrika und Südamerika sind auch da.
Ja.
Da gibt es Entwicklungsmöglichkeiten. Das Bevölkerungswachstum ist da. Die Länder entwickeln sich weiter. Und daher gibt es da auch mehr Anfragen. Und ja, um die Frage dann konkret zu beantworten, es gibt viele mittelständische Unternehmen, die einfach heute auch noch nicht wissen, was es dort für Möglichkeiten gibt.
Also noch viel Arbeit vor Ihnen, Frau Untied. Was ist der ideale Weg? Sie haben schon ein paar Dinge angesprochen, aber was ist so der ideale Weg für einen Zuhörer heute? Wie ist der erste normale Weg, um mit Ihnen ins Geschäft oder ins Gespräch zu kommen erstmal?
Naja, mich zu kontaktieren. Ich sagte es bereits, die Beratung erfolgt telefonisch. Ich habe jetzt ein neues Format hier ins Leben gerufen in der Region. Das ist die digitale oder die virtuelle Sprechstunde zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, um einfach mal vorab sich Informationen zu holen. Aber am liebsten fahre ich immer in die Unternehmen, um das persönlich zu besprechen. Also das finde ich auch immer am effektivsten, ehrlich gesagt.
Hervorragend, sehe ich auch so. Wir werden auf jeden Fall eine ganze Reihe an Links, glaube ich, in den Shownotes unterbringen für alle diversen virtuellen als auch persönlichen Wege, um mit Ihnen in Kontakt zu treten.
Genau, und ich hatte erwähnt, dass wir unterschiedliche Veranstaltungsformate ja auch anbieten, wo man mit mir in Kontakt treten kann. Und was ich gerne auch noch erwähnen würde, wäre, dass wir haben jetzt über Förderung gesprochen, ne, was für Angebote es gibt aus der Entwicklungszusammenarbeit heraus resultierend, aber es gibt auch im Prinzip Ausschreibungen, von denen Unternehmen ganz direkt profitieren können. Also die Entwicklungszusammenarbeit setzt ja in über 100 Ländern der Welt große Programme um, und diese Programme resultieren auch immer wieder in, oder die Aktivitäten resultieren immer wieder auch in Ausschreibungen. Das heißt, dass Dienstleistungen angefragt werden oder auch Technologie angefordert wird. Und Frauen, Umwelttechnik, ich glaube, das Unternehmen kennt jeder, die Müllfahrzeuge herstellen, die haben beispielsweise auch erfolgreich sich schon an Ausschreibungen beteiligt, die aus dem Programm der GIZ resultiert sind und liefern Müllsammelfahrzeuge jetzt nach Jordanien und in den Kosovo.
Okay.
Also es empfiehlt sich auf jeden Fall als Unternehmen auch für das kurzfristige Geschäft, sage ich mal, die Ausschreibungen im Blick zu behalten.
Okay,
und auch da ist GTAI, darüber haben wir gesprochen, als Agentur, die Marktinformationen zur Verfügung stellen. Die haben aber auch eine Webseite, auf der man Projektfrühinformationen bekommen kann und auch die konkreten Ausschreibungen findet.
Okay, und gibt es eine Art Datenbank, wo alle möglichen Ausschreibungen pro Länder oder pro Branche
gefunden werden?
Genau. Okay, perfekt.
Genau. Das kann man auch pro Land quasi abonnieren. Dann bekommt man regelmäßig Informationen für einen bestimmten Sektor.
Ja.
Man kann auch nach unterschiedlichen Ländern filtern.
Klingt also nach Low-Hanging-Fruit, den jeder abonnieren
genau.
sollte, zumindest
ja.
da reinschauen
ja.
sollte. Warum nicht eine Ausschreibung in Jordanien für Müllwagen? Oder was es sonst noch so gibt.
Genau.
Herr Nordmann, Frau Unthin, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich hoffe, dass viele Unternehmen zugehört haben, auf Sie zukommen und dass Sie auch weiterhin viel zu tun haben.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
So, das war der Go Global Podcast zum Thema Entwicklungszusammenarbeit. Wenn ihr weitergehende Informationen benötigt, findet ihr entsprechende Links in den Shownotes dieser Sendung. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.